Trotzdem ganz kurz zu dieser Entdeckung unsererseits und ganz kurz zum Hintergrund. Wir vom Ludwig-Boltzmann-Institut für Rare and Undiagnosed Diseases glauben sehr fest, dass seltene Erkrankungen nicht nur ein Problem darstellen für die Medizin, sondern auch eine großartige Chance darstellen. Und kurz zusammengefasst auf diesem Slide meine ich damit Folgendes. Der Mensch hat ungefähr 23.000 Gene, etwas weniger sogar. Und einer von 2.000 Mitbürgern oder weniger leidet an jeweils einer seltenen Erkrankung. Das bezieht sich auf die einzelne Erkrankung. Aber dadurch, dass es bis zu 8.000 verschiedene seltene Erkrankungen gibt, ist dann auf einmal einer von 17 Mitbürgern insgesamt. Das heißt, das Problem der akademischen Medizin ist hier abgebildet. Über 50% aller pädiatrischen Patienten haben eine seltene Erkrankung. Gleichzeitig bieten die seltenen Erkrankungen eine riesige Chance. Sie sind nämlich zumeist monogenetisch durch einen einzigen Gendefekt bedingt und bieten damit fantastische Modellerkrankungen, um ganz dezidiert molekulare Pathways zu identifizieren und auch die Prinzipien von dem, was heute Abend schon mehrfach angeklungen ist, Präzisionsmedizin, zu etablieren. Hier ist es nämlich viel leichter, die sogenannten Driver zu identifizieren, dadurch, dass es eine monogenetische Erkrankung ist. Ich möchte also ganz kurz nur erwähnen, dass wir tatsächlich jetzt hier in Wien einen großen Schwerpunkt etablieren konnten für seltene Erkrankungen. Einerseits das klinische und diagnostische Zentrum, das CEROT, das behaftet ist zwischen der MedUni Wien und dem ZEM. Und dann seit 2016 das dezidierte Forschungsinstitut, wo auch das St. Anna Kinderspital, das CCI, beteiligt ist. Und gemeinsam bilden diese Zentren das erste Undiagnosed-Disease-Programm dieses Landes. Nun, unsere Gruppe im engeren Sinne beschäftigt sich ganz besonders mit Immunerkrankungen und Immundefekten. Es ist ja einiges zur Historie heute Abend schon angeklungen, deshalb auch hier ganz kurz ein historisches Slide. Dieser Patient ist wahrscheinlich der berühmteste Patient der Welt mit einem Immundefekt, David Vetter, der in den 70er Jahren einen schweren kombinierten Immundefekt oder SCID hatte. Und Sie sehen auf der rechten Bildhälfte, die Nase hat seinerzeit einen Raumanzug sozusagen gebaut, weil man diese Erkrankung nicht einfach heilen konnte zu dieser Zeit. Und auch soll nicht unerwähnt bleiben, dass genau diese Erkrankung die erste Erkrankung ist, die erfolgreich durch eine allogene Stammzelltransplantation behandelt wurde. Es waren leider nicht die Lymphome, nicht die Leukämien, es war genau diese Common Gamma Chain Deficiency, das war 1968. Dieses kleine Feld der pädiatrischen Immunologie hat also schon einiges historisch zur Innovation in der Medizin beigetragen. Und wir sind mittlerweile so weit, dass wir eben diese Prinzipien des Verstehens der genetischen Ursachen von Erkrankungen und der molekularen Pathways, die da eine Rolle spielen, umsetzen können in zielgerichtete Therapien. Einige Beispiele aus unseren Arbeiten. Wir konnten JAK1-Defizienz als eine neue Form von Morbus Kostmann oder kongenitaler Neutropenie entdecken. Diese Patienten sprechen schlecht an auf die typische Therapie GCSF und wir wissen warum, weil der Rezeptor nicht adäquat glykosyliert werden kann und ein alternativer Rezeptor, der GM-CSF-Rezeptor, wird viel weniger glykosyliert, sodass GM-CSF als Wachstumsfaktor für genau diese Subgruppe von Morbus Kostmann wahrscheinlich günstiger ist. Ein weiteres Beispiel, ein neuer Immundefekt, ein T-Zell-Defekt, RAS-GLP-1-Defizienz mit einem funktionellen Defekt in T-Zellen, NK-Zellen und anderen Zellsorten. Hier konnten wir zeigen, Lisi Salzel ist weiter hinten im Raum, dass Lenalidomid als Medikament repurposed werden kann und spezifisch diese defekte T-Zell-Funktion wieder etablieren kann. Nun, was wir jetzt auch wissen, ist, dass Immundefekte breiter sind als nur Erkrankungen mit verstärkten Infektionen. Vor allen Dingen haben Immundefekte häufig eine Immundysregulation im Sinne einer Autoimmunität oder einer Autoinflammation. Und man kann sogar so weit gehen, dass einige Patienten nur Autoimmunität oder Autoinflammation haben. Das heißt, wir können über diese Immundefekte auch genau solche Erkrankungen verstehen, die wir vormals mechanistisch nicht gut verstanden haben. Als prototypisches Beispiel einer Autoinflammationserkrankung, hier die chronisch-entzündlichen Darmerkrankung genannt. Wenn man also die gleichen Prinzipien anwendet, dann werden wir mal schauen, wie wir diese Erkrankung verstehen können. Zuvor für IBD, das ist eine der Erkrankungen, die am allerstärksten durch sogenannte genomweite Assoziationsstudien, oder GWAS, untersucht wurde. Man kennt über 230 verschiedene Genlotsi, die mit einem verschiedenen Risiko einhergehen. Das Problem dieser GWAS-Studies ist aber, dass die einzelnen Genlotsi meistens nur ein sehr geringes Risiko bedeuten, sodass für das einzelne Individuum es eigentlich nichts bedeutet, außer dass man möglicherweise ein bis zu Faktor 2 erhöhtes Risiko hat, eine IBD zu entwickeln. Trotzdem haben wir etwas gelernt von diesen Studien. Wir haben nämlich gelernt, dass ein Wordle aus den verschiedenen Genen, die dort gefunden wurden, dass ein wesentlicher Teil der Prozesse, die hier eine Rolle zu spielen scheinen, eben nicht überraschend für den Immunologen, Immunprozesse sind. Sie sehen Lymphozytenaktivierung, TH17-Zellen, T-regulatorische Zellen und so weiter und so fort. Und für uns war dann eigentlich der Beweis für die Existenz eines Immundefektes, der sich primär am Darm manifestiert, und der erste Beweis einer monogenetischen Form von chronisch entzündlicher Darmerkrankung, die Entdeckung von Interleukin-10-Rezeptor-Defizienz, die gleichzeitig auch der Beweis dafür ist, dass man im Prinzip über vielen Erkrankungen ein Kontinuum hat. Wir sind hier bei den seltenen mendelischen Erkrankungen, wo ein einzelnes Allel eine sehr starke Effektgröße hat. Und hier sind wir bei den häufigen Allelen, die jeweils nur eine sehr geringe Effektzeit haben. Auch das hat eine therapeutische Konsequenz. Ich entschuldige mich für das Foto, aber Sie können das verkraften, Sie sind Mediziner. Diese Patienten sind heilbar durch eine Stammzelltransplantation und nur deshalb haben wir uns getraut, diese Transplantation durchzuführen, weil wir wussten, dass ein hämatoidischer Defekt oder ein Immundefekt dahinter steckt. Nun ganz kurz zu dieser Studie, die tatsächlich hier im Vordergrund stehen soll. Wir haben wiederum einen Patienten mit einer sehr schweren, frühkindlichen Form einer chronischen entzündlichen Darmerkrankung untersucht. Sie sehen hier die kronartige Entzündung im Darm. Und was auch auffällig war, ist, dass dieser Patient ein Proteinverlust-Enteropathie-Syndrom hatte, hier gekennzeichnet durch Verlust von Immunglobulin und auch Albumin. Und wir haben die Methode des Next-Gen-Sequencings, die wir sehr häufig einsetzen bei uns im Labor, eingesetzt und konnten eine sehr schwere Mutation, eine Stopp-Codon-Mutation, in einem Gen namens CD55 entdecken. Diese Mutation führt dazu, dass das Protein praktisch vollständig fehlt. Und wie häufig in der Medizin ist es auch hier so, dass internationale Kollaborationen extrem wichtig sind. Ich war gerade eine Woche später zum Besuch beim NIH und habe dann mit dem Kollegen Mike Leonardo zum Mittag gegessen. Und er hat mir erzählt, dass er zwei Patienten gefunden hat, die eine Mutation in CD55 haben. Wir wussten nicht, was es bedeutet, aber ich habe dann gedacht, dass wir das zur Kollaboration machen sollten. Das haben wir auch getan. Diese Erkrankung ist nicht ganz so selten wie andere seltene Erkrankungen. Wir kennen mittlerweile 8 Familien, 11 Patienten und ich würde fast behaupten, die Zahl wächst wöchentlich, weil ich fast wöchentlich eine E-Mail bekomme von jemand anderem, der auch solche Patienten gefunden hat. Die Fallzahl ist klein im Vergleich zu den großen Leukämie-Studien, die hier gezeigt wurden, aber groß genug, um etwas sagen zu können über die Charakteristika dieser Erkrankung. Praktisch alle Patienten haben ein Proteinverlust-Enteropathie-Syndrom. Etwa die Hälfte hat auch bioptisch gesichert eine chronische entzündliche Darmerkrankung und zusätzlich haben die Patienten ein erhöhtes Risiko für Thrombosen. Die Mutationen, die wir gefunden haben, sind sehr schwerwiegend. Fast in jedem Fall war das Protein praktisch vollständig fehlend. Und CD55 reiht sich ein in die Faktoren der Komplementregulatoren. Sie kennen einige andere Erkrankungen des Komplementsystems. Und unsere grundlegende Frage war, wie funktioniert das ja mechanistisch? Denn wir wollen nicht nur Gene finden, wir wollen Krankheitsmechanismen verstehen. Und wir hatten hier zwei Hypothesen, die alternativ oder komplementär zueinander zur Debatte standen. Einerseits ist CD55 auch der sogenannte Decay Accelerating Factor oder DAF. Und üblicherweise ist es ein Scavenger-Molekül, das C3b abfängt und eine zu starke Aktivierung des Komplements verhindert. Sodass hier die Hypothese war, dass wenn das nicht passiert, möglicherweise eine Epithelzelle am Darm lysiert werden könnte und dann das Immunsystem und das Mikrobiom in einen starken Kontakt treten könnte und dadurch die Darminflammation getriggert werden könnte. Andererseits war auch die Frage, ob nicht über die direkte Stimulation der Epithelzellen eine Inflammationsreaktion ausgelöst werden kann. Und zusätzlich gibt es neue Daten, dass über CD55 direkt eine Interleukin-10-Expression getriggert werden kann. Und wenn das der Fall wäre hier, dann wäre es so, dass eben diese CD55-Defizienz genau upstream von der Interleukin-10-Rezeptor-Defizienz liegt. Nun ganz kurz, was haben wir gefunden? Wir haben gefunden, dass im Prinzip beide Hypothesen wahr sind. Wir konnten hier zeigen, dass tatsächlich diese Zellen, wenn CD55 fehlt, vermehrt C3d binden. Wir konnten zeigen, dass das kausal bedingt ist durch das Fehlen von CD55. Sie sehen hier in Rot, wir konnten in Zellen CD55 mit CRISPR ausnocken und auf einmal binden sie mehr C3d. Wir konnten auch das CD55 wieder rekonstituieren und es band wieder weniger C3d. Und der zweite Pathway, den ich Ihnen beschrieben habe, war auch richtig. Sie können in normalen Zellen mit Anti-CD3 und Anti-CD55-Stimulation sehr starke Interleukin-10-Expression induzieren. Und genau das funktioniert in Patientenzellen nicht mehr, weil eben der Rezeptor fehlt. Und wir konnten da zusätzlich zeigen, dass diese Epithelzellen nicht tatsächlich lysiert werden, sondern dass eine verstärkte Expression von proinflammatorischen Zytokinen wie TNF-alpha induziert werden. Das heißt, dass die Disbalance zwischen proinflammatorischen Zytokinen wie TNF-alpha und das gleichzeitige Fehlen von Interleukin 10 und antiinflammatorischen Zytokinen erklärt im Prinzip diese Erkrankung. Nun, was ist die Konsequenz? Auch hier könnten wir einen Ansatz finden, wie man diese Erkrankung behandeln kann mit einem zugelassenen Medikament, leider einem sehr teuren Medikament, nämlich Eculizumab, das C5a inhibiert, eines der teuersten Medikamente zurzeit auf dem Markt. Sie sehen, wenn man das appliziert, kann man diese Inflammationsreaktion komplett inhibieren. Das heißt, wir können zu dieser Reihe ein weiteres Beispiel hinzufügen. Ich habe vorgetragen über CD55-Defizienz, über den molekularen Pathway und darüber, dass CD55 eine Targeted Therapy ist. Und es gibt Hoffnung für die seltene Erkrankung, dass man nicht für jede der 8000 Erkrankungen eine neue Therapie finden muss. Man muss nur im Schlüssel-Schloss-Prinzip finden, welche Therapie auf welchen Patienten passt. Das ist die kurze Zusammenfassung und damit bedanke ich mich und hoffe, dass wir beim Buffet weiterreden können.